Hallo Mephisto, du musst dir etwas gestehen, ich habe etwas ganz Schlimmes gemacht. Du
Nein,
wirst es nicht glauben. Mal.
die Beichte
Meine
zur neuen
Beichte.
Folge.
Und eigentlich bin ich ja vorgewarnt gewesen durch dich und den Erfolg, den du gemacht hast.
Oh, ich weiß, was kommt. Oh,
Aber
jetzt.
ich habe Rebel Moon geschaut und nicht einfach nur so, sondern den Director's Cut, der jetzt rausgekommen ist. Über
Gott, hey, hey,
6 Stunden habe ich mich durchgeleitet und es ist fürchterlich gewesen.
Du hast wirklich dich dort durchgelitten. Aber ist das, also ist das, hast du dir selber etwas beweisen wollen? Hast du gedacht, ey, ich bin schon lange nicht mehr gefoltert worden, mental und körperlich, ich brauche das wieder mal? Oder wie hat sich, oder warum, was war der Grund gewesen von dem Marathon, den du dir da angetan hast? Das verstehe ich nicht ganz. Weißt du, ich hätte es nur verstehen können, auch als
Ja,
Science-Fiction-Fan.
es ist natürlich so ein bisschen, wieder ein bisschen Hype gewesen, oder? Weil jetzt der Director's Cut ist rausgekommen und alle haben darüber geredet. Und ein paar haben sogar gesagt, dass sie geht's ein bisschen besser als die Ursprungsversion. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja, das stimmt,
Und
da
wenn
hast du
es
die Anti,
wirklich
was
ein
ich auch
bisschen
gehabt.
besser ist, dann weiss ich nicht, wie schlecht es die
Jetzt
Ursprungsversion
weißt du, warum, dass ich fast gerannt habe bei den alten Filmen. Aber ja, das ist
Ei,
schön. Da hast du ja einen richtigen, du hast sozusagen einen schlechten Einstieg gehabt, oder?
ei, ei, ei. Ja.
Aber so wie ich höre munkeln, ist in Sachen Science Fiction nicht alles schlecht gewesen diese Woche, oder? Man hört es munkeln. Man
Du meinst
hört es
wegen dem
im
aktuellen
Hintergrund.
Kinofilm?
Wo wir noch
Oder?
nicht zu viel wollen verraten, aber
Nee.
da
Wo
kommt,
ich
da
eben
werden
schon
wir dann.
gesehen habe und du noch gehst nachholen, gell?
Das ist korrekt, ja. Also kurz nach dieser Aufnahme werde ich mich auch ins Kino setzen für einen neuen Alien-Film. Aber der soll es heute nicht gehen in der Folge 56, weil wir nämlich noch ein bisschen über Serien reden, die ausgelaufen und angelaufen und wo wir uns noch zum DZ drin befinden oder wo man vielleicht gar nichts auf dem Radar hat und. Also heute soll es mal Schwerpunkt Serien gehen, von uns aus, gell? In dieser Konstellation. Du bist ja nach gefühlten 200 Wochen mit Rotwein und Pizza in Toskana am Strand wieder bei uns zurück eingekehrt, wie wir ja seit der Folge 55 wissen. Und jetzt habe ich auch wieder mal die Ehre, mich mit dir vor das Mikrofon zu setzen. Grundsätzlich verrat uns doch mal, über was wollen wir heute reden, weil es wird ja nicht um den grossen Kinofilm gehen, den wir gerade angeteasert
Nein, auch nicht um Rebel Moon, da haben wir, glaube ich, schon genug darüber geredet. Und
haben.
das ist nicht
Yes,
wert,
Gott,
dass wir das
ja, gerade
mehr
wieder schon
machen.
körperliche Schmerzen.
Genau. Wir haben vor allem, das habe ich ja schon angeteasert, in der letzten Folge, machen wir Game of Thrones, House of Dragon, wo wir beide haben gesagt, das machen wir ganz zum Schluss, Staffel 2. Dann haben wir The Bear im Gepäck und Acolyte, wieder ein bisschen Science Fiction und dann noch so ein paar Special Interest Sachen.
Ja, ich habe wirklich, heute habe ich wirklich etwas ganz, ganz Special Interest, was wirklich auch niemand auf dem Radar hat. Aber ja, ich bin gespannt, ob du
Ich
etwas
ja auch,
weißt.
genau. Ich habe ja auch noch eine Serie, die nicht so viel, wie soll man, publikumswirksame
Richtig.
Berichterstattung hat, die ich da angeschaut habe. Ich habe noch zwei News,
Jo,
Serien-News.
hau raus.
Nämlich Gentleman, der Gentleman, der hat dir gesehen und ich habe jetzt noch nachgeschaut.
Sehr schön.
Hat eine neue Season bestätigt bekommen. Season 2, ebenfalls Dark Matter, wo wir darüber geredet haben, ist auf Season 2 bestätigt von Apple TV Plus.
Sehr schön. Also zwei doch für uns solide bis gute Serien, oder?
Ja,
Die
also
da
eben
in
jetzt
eine weitere
Gentleman,
Runde
genau,
gehen.
habe ich jetzt noch nachgeschaut, das habe ich sehr gut gefunden. Ja.
Ja, der Tommy und ich sind natürlich grosse Guy Ritchie-Fans. Es ist ein bisschen ein Zitatenfestival von seinen alten Filmen, wo du, glaube ich, zum Teil nicht alle hast gesehen, gell?
Nein, ich habe Guy Ritchie nicht so gesehen, muss ich zugeben. Und habe jetzt aber das, ja, den Film nicht gesehen, der Gentleman. Und habe jetzt aber die Serie sehr gut gefunden. Und aktuell läuft gerade wieder ein Guy Ritchie-Film auf Amazon Prime, habe ich aber noch nicht gesehen. Du?
Sehr gut. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, da reden aber wir, da reden wir ein anderes Mal drüber, genau.
Yes, also
und unter anderem mit dem Henry Cavill. Und genau, wir steigen voll ein. Wir wollen mit ein bisschen sneakigen Special Interest Sachen, glaube ich, anfangen, haben wir uns vorgenommen. Ich lasse dir mal den Vortritt. Was hast du dir so serientechnisch vor die Linse geknallt?
Ich habe Kafka geschaut, die Serie zum 100. Todestag von Franz Kafka ist jetzt hier rausgekommen. Also er ist 1924 gestorben und ist ja, einer der bedeutendsten so Neuzeit deutschsprachigen Literaturschreiber vom 20. Jahrhundert. Und ja, jetzt hat es so wie ein Biopic gegeben, respektive eben eine Serie. Das könnt ihr schauen auf der ARD Mediathek. Die ist ganz kurz, ist sie mal gelaufen im Play Suisse Store, aber dort ist sie eben leider wieder nicht mehr verfügbar. Und ich glaube, so Kafka hat schon jedes Mal einfach so als Name sicher gehört. Ich glaube, da kommt man fast nicht...
Schule oder so, ja
also genau. Ich glaube, da kommt man fast nicht...
Es ist so ein grosser Schriftsteller, der ihm, glaube ich, schon mal begegnet, oder? Also, ich habe das Gefühl.
Ja, obwohl er eben gar nicht so viele Bücher geschrieben hat. Ich habe jetzt da natürlich noch ein bisschen drum da, und das kommt natürlich dann auch in der Serie vor. Er hat eigentlich nur drei Romane geschrieben, wovon die eigentlich auch nur zusammengesetzt sind aus gewissen Fragmenten. Also es ist kein einzig kompletter Roman, hat er geschrieben. Und viel halt einfach so Briefe und Kurzgeschichten, wo er vor allem bekannt sind worden und wo man heute natürlich kann lesen. Und dass man das überhaupt kann, ist eben auch nicht selbstverständlich, weil er ist 1924 gestorben und so langsam war das schon eine Zwischenkriegszeit gewesen, und er hat dort so langsam eben die Nazis dort Macht übernommen und sein bester Freund hat dann eigentlich all seine Werke oder das, was er hat aufgeschrieben hat, können retten. Er ist irgendwie noch aus Deutschland rausgekommen und ist dann, hat das alles mitgenommen. Der Franz Kafka hat eigentlich im Sterbebett ihm gesagt, bitte tu alles vernichten. Ich wollte das nicht lesen können, weil er, und das kommt wirklich sehr, sehr gut über in der Serie, so ein kleiner zurückhaltender Mensch war, voll geprägt von Selbstzweifel. Und darum hat er eigentlich auch immer Angst gehabt, ja, finden dort die Leute das gut, oder, wo ich da geschrieben habe, wenn sie das lesen. Und darum hat er eben auch nicht wollen, dass das eigentlich alles veröffentlicht wird. Es sind schon zu Lebzeiten Sachen veröffentlicht worden, aber er hat eben ganz, ganz viel noch gehabt, wo man nicht hätte, wo man irgendwo in der Schublade oder irgendwo in der Schaft hatte. Und das ist eben dann alles gerettet worden und das kommt dann eigentlich auch über. Genau. In dem, also so fällt es eigentlich gleich die Serie näher an und dann hat man da immer wieder so ein bisschen Rückblenden. Genau. Aber es gibt auch den Begriff Kafkaesque, das gibt es. Und das erinnert eben an Franz Kafka und kommt von ihm. Und das bedeutet so ein bisschen eine absurde, rätselhafte, so ein bisschen bedrohlich wirkende Situation. Und das war eher so gewesen. Also er hat auch die Sachen immer wieder gesagt, wo irgendwie wenn du das gehört hast, hast du ein bisschen den Kopf geschüttelt, bist nicht genau daraus rausgekommen, was er jetzt mit dem meint, und so sind eigentlich auch seine Werke geschrieben. Genau.
Okay.
Und erwähnenswert ist eben vor allem der Cast, allen voran natürlich der, der Franz Kafka spielt, das ist nämlich der Joel Bassmann, unser Schweizer Schauspieler. Unser Schweizer Schauspieler. Und er macht das wirklich wunderbar. Also der Joel Bassmann ist ja finde ich, ein wunderbarer Schauspieler, der sich wirklich auch in die Rollen hineinversetzen kann. Und das macht er auch hier. Zum Beispiel der Franz Kafka hat ganz speziell einen Essplan gehabt und vielfach hat er eben irgendwie nur Baumnüsse gegessen und die hat er irgendwie 40 Mal müssen verbeissen, bis er es dann abschluckt, weil das irgendwie besser ist für die Verdauung. Und das kommt dann immer wieder vor und der Joel Bassmann macht das so ganz herrlich in seiner Art. Genau. Und dann noch dabei ist der Nicolas Ovtsarek, das sagt ich jetzt vielleicht nicht, der Österreicher. Ja, aber...
Ja, ich als genau. Österreicher, gell?
Ja, ah, du als Österreicher. Ja, absolut. Ja, genau. Der hat aber im Sennentunci gespielt, eben, richtig, ebenfalls ja. mit dem Joel Bassmann zusammen. Von der kennt man ihn. Und er spielt der Vater. Und der Vater ist schon ganz ein grosses Thema. Kommt auch immer eben wieder vor. Er war sehr streng gewesen, zu ihm und der Familie. Und sie waren eben Juden gewesen. Und der Franz Kafka hat so ein bisschen das ganze Judentum noch so ein bisschen mehr gelebt. Und der Vater hat das nicht so wollen. Er hat auch noch Firma gehabt, wo der Franz Kafka drin gearbeitet hat. Wo sie so als Beste Sachen haben, gemacht. Und er war eben sehr, sehr streng gewesen. Und das hat der Franz Kafka sehr geprägt. Das kommt immer wieder in die Geschichte vor.
Genau. Und, vielleicht schnell, ja. Wenn ich schnell einen Einschub machen darf, Nikolaus Ovtcharek, der Österreicher, spielt ja auch die Hauptrolle in der Erfolgsserie «Der Pass», wo der Tommy hier mehrere Mal empfohlen hat, wo ich nicht weiss, ob du dort schon mal hast reingeschaut.
Nein, das habe ich noch nicht reingeschaut.
Ist wirklich sehr empfehlenswert, ja.
Ja. Und er ist also sehr ein grossartiger Schauspieler, macht das wirklich super. Und er möchte ich noch erwähnen, die Liv Lisa Fries. Und auch die, die jetzt da das Fragezeichen haben, die spielt in Babylon Berlin. Und das ist so eine Herzensserie von mir. Und die spielt in einer Folge mit.
Das war jetzt ein Understatement vom Jahr gewesen. Ich meine, das ist eine grossartige Serie, Babylon Berlin. Das
ja, eben, ja, genau. Ja, ja. Absolut, absolut. Warte unbedingt auf die neue Staffel, die schon angekündigt ist, aber man noch nicht weiss. Gut, also das ist so ein bisschen zusammengefasst. Also die, die das interessiert, schaut doch rein. Es sind, glaube ich, 8 Folgen, wenn ich mich nicht täusche. Gehen auch nicht so lange, irgendwie nur eine halbe Stunde. So, könnt ihr also schauen in der ARD Mediathek. Und jetzt habe ich ganz viel geredet und jetzt übergebe ich dir, weil du hast schon Special Interest, das ich nicht gesehen habe.
Richtig, ich habe leider heute nur eine zu bieten, aber die habe ich tatsächlich geschaut und zwar bin ich per Zufall darauf gestossen. Wieder mal, ich habe ja vor kurzem in einer von der letzten Folgen erzählt, dass ich mich so ein bisschen wieder in Kriminalserien reintauche. Unter anderem habe ich Wisting angefangen aus Norwegen, bin dort in der dritten Staffel, da habe ich ja schon darüber geredet und auch sonst wieder so ein bisschen Lust auf Kriminals und Kriminelles und so weiter. Es klingt ein bisschen, als hätte ich ein zweites Leben als Gangster, aber nein. Auf alle Fälle habe ich beim Stöbern herausgefunden, dass es 2024 eine holländische Krimi, skurrile Krimiserie hat gegeben, die Jackson and Malone heisst. Und die hat so einen Schriftzug gehabt, der so ein bisschen nach 70er Jahren aussieht. Achtung, die Serie spielt nicht in den 70er Jahren. Macht aber so einen Oldschool-Eindruck. So rein von der Aufmachung her. Bin ich ein bisschen lesen, habe mich ein bisschen schlau gemacht, wo man das schauen kann. Und habe das angefangen schauen. Und mit englischen Untertiteln im originalen Holländisch. Und es ist tatsächlich eine recht skurrile, aber auch coole Kriminalserie, die auf einem Theaterstück basiert, von Hans Teuwen aus Holland. Und das hat man jetzt zu einer Kriminalserie umfunktioniert. Sie spielt hier in Holland, im Ort Spulne, wo es zu mysteriösen Todesfällen kommt von älteren Leuten in Nähe oder rund um ein Kloster. Und die Kriminalpolizei schickt ihre zwei besten Ermittler in das Dorf, um den Fall zu lösen. Und das sind eben die beiden Ermittler, Jackson und Malone. Und so ein bisschen von Aufmachung her erinnert die Serie so ein bisschen an klassische Kriminalserien. Hat aber ein gutes Production Value und sicher auch ein bisschen inspiriert. So Tarantino, Guy Ritchie, Gentleman hast du angesprochen am Anfang jetzt von unserer Folge. So, da sieht man ein bisschen die Inspirationen, skurrile Figuren, skurrile Dialoge zum Teil, auch wie sie sich verhalten. Die beiden Detektive sind, wie soll ich sagen, sehr speziell in ihrer Art. Der eine gehört so zu den Spitzenermittlern, der andere ist ein Ex-Marine, der noch Dinge mit sich herumschleppt, Kriegstraumata. Also es ist sehr speziell und gleichzeitig sind sie zwei ganz verschrobene Typen. Der eine hat einen dicken Schnauz, der andere ist wirklich so bullig und so wie so eine, ja, wirklich so wie ein Ex-Mariner. Er macht ja so einen Eindruck und greift auch sehr gerne schnell zur Waffe, ist sehr wortkarg und der andere ist so ein bisschen der härter Mittler und ja, das ist so ein dynamisches Duo, wo nachher in diesem kleinen Dorf mit all den Leuten, die dort leben und wohnen und ihren Alltag bestreiten, den Fall müssen lösen. Das erinnert zum Teil auch an ältere Simon Pegg-Filme, Nick Frost und so weiter. Also englische Produktionen. Und das noch ein bisschen mit dem skurrilen holländischen gemischt, hat mich wirklich noch cool gedacht. Das ist so ein bisschen wirklich ein ganz sneakiger Insider-Tipp. Und jetzt wird es ganz kompliziert. Das könnt ihr auf keinem gängigen Streaming-Dienst schauen. Wenn ihr es legal schauen wollt, dann müsst ihr bei videoland.nl, das ist die offizielle Produktionsfirma von dieser Serie. Die Homepage gibt es übrigens auch nur auf Holländisch. Ihr müsst halt ein bisschen ChatGPT zu Hilfe nehmen. Und dann müsst ihr dort ein Gratis-Abo oder ein monatliches Probe-Abo machen. Dann könnt ihr die Serie streamen, dann könnt ihr es theoretisch schon wieder können. Dort werden es übrigens, Fun Fact, oder einfach sonst Fact, sehr viele holländische Inlandproduktionen werden dort angeboten, die sie selber produzieren und auch finanzieren, zum Teil mit öffentlichen Geldern. Die werden dort auch, die haben einen eigenen kleinen Streamingdienst. Das ist wirklich so ein bisschen sneaky, um sich das irgendwie können vor die Linse knallen. Kann ich aber empfehlen, wer gerne so ein bisschen skurrile Kriminalgeschichten hat. Es zerreißt nicht alle Stricken, ist aber wirklich unterhaltsam und hat mir eigentlich recht gut gefallen. Und würde ich so ein bisschen, wer jetzt gerade wieder Lust hat, auf, nach allem Bombast oder vielleicht ein bisschen sehr viel grosse Geschichten, wieder mal ein bisschen etwas Kleines, das in einem kleinen Rahmen spielt, spannend und skurriles zu schauen, dann kann ich das eigentlich empfehlen.
Genau. Wie bist du überhaupt aufmerksam geworden auf die Serie?
Das ist relativ einfach. Ich habe so eine Homepage, die speziell ausgerichtet ist auf Kriminalserien gefunden, schon vor einigen Jahren, wo immer mal wieder Empfehlungen rausholt. Da siehst du immer auch Neuheiten, wo die ein bisschen leistet und so weiter. Und dann kannst du ein bisschen schauen, was da international produziert wird. Und dann habe ich eben das Logo gesehen und die beiden Ermittler, wo so ein bisschen, ja, auf den ersten Blick sieht es ein bisschen aus wie damals. Wie heisst der Kommissar, der berühmt? Jetzt habe ich gerade das Blackout. Hilf mir schnell. Der Fernsehkommissar. Der andere berühmt.
Der alte.
Nein, aber es kommt mir da schon wieder in den Sinn. Jetzt habe ich
der Colombo, meinst du, gell?
Genau, den meine ich. Merci ja. Vielmals. Es kommt ein bisschen so über vom Vibe und ich habe das eigentlich noch gern, so, wenn es ein bisschen verschroben ist und so ein bisschen auf Oldschool macht. Ich habe zuerst gemeint, dass das in den 70er spielt. Weil es so ein bisschen so eine Aufmachung hat. Das Logo sieht doch ein bisschen aus wie das Logo von Jackie Brown von Tarantino. Ist ein bisschen schräg. Man sieht die Inspirationen. Und dann habe ich dort angefangen, wie ich das streamen kann. Und dann habe ich mir irgendwie schnell ein bisschen Trailer angeschaut, ein bisschen Ausschnitte angeschaut via YouTube. Und dann habe ich gefunden, es sieht noch witzig aus. Und dann habe ich mich ein Schlag gemacht. Und es sind ja nicht viele Folgen. Von dem her kann man sich gut mal schnell reinziehen. Kurz und bündig. Gut. Ist übrigens eine abgeschlossene Serie, ob es weitergeht. Der Fall wird also abgeschlossen, das kann ich schon mal spoilern, wo der in diesem Dorf vor sich hergeht. Ob es weitergeht, ob die Charaktere wieder einen neuen Fall werden müssen lösen, das ist wahrscheinlich offen. Da habe ich jetzt mich auch nicht mehr so in die Recherche gestürzt. Genau. Das ist mein Special Interest, ja. Aber du hast nämlich noch etwas Zweites, gell? Special Interest.
Nein, nicht wirklich
Special Interest. Nein, stimmt nicht. Aber etwas, was ich nicht gesehen habe. Entschuldigung. Ja,
etwas, du, aber es ist überhaupt nicht Special Interest.
Nein, ist es nicht.
Quasi das Gegenteil von dem.
Das Gegenteil von dem, genau.
Es geht nämlich um eine Star Wars-Serie, die Acolyte, die auf Disney Plus läuft, wo ich jetzt schon ein Zeitchen her fertig geschaut habe, sind auch nur 8 Episoden. Und wir haben schon kurz mal darüber geredet, was gestartet ist. Da hat es so ein bisschen in der Community, auf Social Media vor allem, so ein bisschen die Diskussion gegeben wegen Wokeness und so. Da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Wir gehen jetzt wirklich nur
inhaltlich
drauf ein. Und ich bin so ein bisschen in Schwanken, so ein bisschen hin und her. Ich nehme es gleich vorweg. Ich finde, es hat Folgen drin, die sehr gut sind und so ein bisschen den Star Wars Vibe haben. Und dann gibt es wirklich Folgen, die dann auch wieder so ein bisschen abfallen im Ganzen. Und so overall ist es dann halt Ja, nicht mehr als Durchschnitt. Nehme ich alles mal vorweg. Es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass es Zwillinge sind, die aus Kind aber dann sind getrennt worden. Gründe erfahrt man, das tue ich jetzt nicht spoilern. Und wir sehen es einfach dann, so wie sie erwachsen sind, verfolgt man dann die beiden Zwillinge mit. Und es geht natürlich wieder so ein bisschen um Gut und Böse, was so ein bisschen hin und her ist. Und die Zwillinge, die werden gespielt von der Amandla Stenberg, die verkörpert. Und das macht sie eigentlich gut. Muss ich sagen, sie spielt es gut. Und ja, dann hat es ganz viel, also es werden irgendwie Jedis umgebracht, Reihe nach, und dann wird einfach untersucht, wer das jetzt da der Mörder ist, wer das die Jedis dagegen töten und wer das, das überhaupt schafft, oder? Es muss auch eine machtvolle Person sein. Und das ist eigentlich so der Plot, der dann durch die ganze Serie durchgeht. Was mir sehr gut gefallen hat, ist der Bösewicht. Und ich muss sagen, der ist recht ikonisch, der jetzt hier wieder mal vorkommt. Er hat ganz einen speziellen Helm. Und den finde ich sehr, sehr cool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Er hat so ein bisschen...
Ist das ein neuer Bösewicht? Ja. Oder ist das ein bekannter Charakter aus dem Universum? Ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass sie Serien ikonische einbauen, die ja so ein bisschen angelehnt sind zwischen zwei alten Filmen und so weiter. Oder das ist ja zum Beispiel Mandalorian das beste Beispiel, oder?
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne jetzt da Star Wars, ich bin zwar Star Wars Fan, aber ich kenne jetzt nicht durchgehend da alle Verbindungen und jede Figur. Also ich bin jetzt nicht ein extremer Nerd. Und von mir aus gesehen ist er aber komplett neu.
Genau. Okay.
Und er wird gespielt von Manny Jacinto, kenne ich auch nicht vorher. Und der Bösewicht heisst Quimir. Und er hat wirklich einen extrem coolen Helm. Der ist so kupfergoldig und hat aber bei Mu so wie eine, wirklich so eine Freske, die er irgendwie so hat. Und es sieht wirklich auch so ein bisschen bedrohlich aus. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr ikonisch. Er nimmt den Helm ein bisschen früh ab in der Serie. Es hat irgendwie so ein bisschen für die Spannung aufzubauen, noch ein bisschen, ja, hat man das noch ein bisschen rauszögern können, dass man nicht weiss, wer jetzt wirklich unter dem Helm ist. Und ja. Und dann jetzt aber Folgen, die völlig abfallen, irgendwie von den Dialogen her, oder wo er
irgendwie also, direkt... Ich habe ja,
zack.
Ja, nochmal schnell als Zwischenbemerkung. Ich habe ja die Serie nicht fertig geschaut. Ich tue mich jetzt outen. Ich, wissen wir ja, ich bin eher Team Star Trek, aber natürlich schaue ich mir eigentlich meistens alle neuen Star Wars Sachen immer an und ich kenne natürlich auch alle alten Sachen. Das Problem, das ich hatte, ist, dass ich nach etwa 3 Folgen habe müssen sagen, das Ding reisst mich komplett nicht rein. Es sieht wahnsinnig billig aus. Da bin ich dann gespannt, ob du dort bis zum Ende der Staffel noch etwas kannst anders sagen. Ich finde, die Ausstattung ist unglaublich schlecht zum Teil. Also Innenräume sehen wirklich theaterleihenhaft zum Teil aus. Also wirklich nicht gut für das, dass die Produktion offenbar bis zu 200 Millionen so gekostet hat, wie man munkelt. Was ich nicht kann verstehen, was man nicht sieht. Vielleicht hat sich dort noch etwas bessert im Verlauf der Staffel. Da weisst du mehr. Das hat mich gestört und in Charaktere bin ich auch nicht reingekommen, insbesondere auch nicht mit der Hauptdarstellerin. Sie, wie du sagst, sie macht es grundsätzlich gut, aber irgendwie so die Motivation und das Hin und Her und das ist ja irgendwie, hat mich das nicht reingerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darum habe ich abgebrochen und darum bin ich jetzt gespannt, was du eben sagst als Fazit.
Jetzt. Ja, also eben so, also das, du sprichst so, oder? Zum Teil die Folgen furchtbar, oder? Es gibt eine, die so ein bisschen in einem Dschungel in.
Oh, ist, da habe ich nur einen Ausschnitt gesehen. Ist das nein, dort, wo sie so ist... singen? Nein, was nein. Was sie so eine esoterische Konferenz haben? Ist das
die? Nein, das ist nicht dort. Das ist nicht dort. Nein, das ist, das gibt so wie eine, so einen Kult, der noch mhm. vorkommt. Das tue ich aber jetzt auch nicht zu viel verraten für die, die Klar. das noch rausschauen wollen. Nein, sie kämpfen irgendwie so in einem Dschungel und so mit Hölle und so. Und das sieht mhm. auch so furchtbar aus, so irgendwie wie Gummibäume, die irgendwie dort so künstlich rumliegen. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm, wie das dort
Wenn man bedenkt, aussieht. Wer das produziert hat und mit welchem monetären Hintergrund, ist es eben schon bedenklich. Ja, ich finde auch die Anfangskampfszene in dieser Bar mit, zwischen der Carrie Ann Moss, ihrem Charakter, ich sage jetzt nicht, was mit ihr passiert, das wäre ein Spoiler, und der Hauptdarstellerin. Die Bar, das sieht furchtbar aus in ein paar Einstellungen. Also wirklich, als hätten wir zwei als Hobby irgendeine Star Wars Kulisse zusammengeschustert als Fans und die hergestellt, damit man drin innen 200 Millionen Produktion kann, filmen kann.
Ja, also das sieht manchmal furchtbar. Im Europa-Park irgendwie die Eingangshalle besser aus vor einer Bahn.
Wirklich? Oder? Also ja, hier, vom Valetarium oder wie ja. heisst es da am Anfang?
Ja. Nein,
das
ja.
ist Es ist also
das ist aber bedenklich. Es ist nicht immer so, oder? Es schwankt.
Nein. Ja.
Und das finde ich so schade, oder? Weil das einfach so alles studiomässig aussieht, eben auch der Wald. Du siehst einfach, dass das im Studio gemacht ist worden. Und ja, da frage ich mich schon, oder? Geht doch einfach in einen normalen Wald rein, wenn er schon so viel Geld hat. Also ich weiss nicht, wo das Geld ist hergeflossen, genau.
Ja, wahrscheinlich in die Schauspieler. Nein, ich weiss es nicht.
Das glaube ich auch nicht, weil es ja nicht irgendwie...
Nein, es sind ja eher Unbekannte, ja.
Eben, Carrie Ann Moss ist aber... jetzt auch noch die bekannteste Schauspielerin. Ja, oder, also gut, dann ist noch der Lee Chung-Ye, weiß nicht genau, wie man es ausspricht, gell? Ich sage es sowieso immer falsch, wo der Master Soul spielt, wo natürlich auch wie eine Art Hauptrolle hat.
Ja, er ist ja als Squid Game bekannt, oder?
Ja, genau. Genau, wo eigentlich eine sehr tragende Rolle hat. Und ja, eben so schwankt es einfach so ein bisschen auf und ab die ganze Zeit. Und dann kannst du einfach nachher kannst nicht eine gute Note geben. Es ist einfach nur ein Durchschnitt irgendwie, oder? Also irgendwie, wenn wir jetzt da auf unser Ranking,
auf unser Ranking
gehen, ist es einfach irgendwo zwischen würde nicht heranschauen und schaubar. So dort zwischen, oder? Also wenn ihr Star Wars Fan seid, könnt ihr es schauen, und wenn ihr nicht Star Wars Fan seid, dann müsst ihr es nicht schauen, weil es, ja.
Ja, ja, wie gesagt, ich glaube eher, dass grosse Science-Fiction-Universen neue Geschichten brauchen, neue Universen, neue Ideen.
Ja, absolut.
Aber ja.
Aber ja, du siehst es ja, oder? Letztes Jahr, der Creator, der ist rausgekommen, wo...
Wo Mühe hatte, der Kasse, mit etwas Neuem.
Absolut, das, das glaube ich auch nicht. Und der hat der Film hat weniger gekostet als irgendwie diese Serie.
Das ist krass. Und sieht besser aus, weißt du? Das ist schon Hölle drauf.
Ja, ja.
Das ist wirklich eine Katastrophe. Das kann man fast nicht glauben. Ja. Eben bin ich völlig bei dir, ja.
Genau, ja. Ob das ja Fantasy- oder Science-Fiction-Serie das anders können machen, das kommen wir ja noch dazu. Aber zwischen gehen wir jetzt zu etwas Gutes. Gell? Und da überlasse ich dir das Wort.
Echt?
Ja, weil du
ich als grosser Fan. Wir haben einen richtigen Genresprung aus dem Teufel All zurück an Kochherd. So könnte man das etwa nennen. Ja, ja. Das gibt es selten, so einen Sprung. Wir reden von der Erfolgs- und Emmy-bekrönten Serie The Bear, wo ich ja sogar ein Special gemacht habe. Das ist gut ein Jahr her. Ich habe nämlich nochmal nachgeschaut, vor gutem Jahr, im Juni. 23 kann ich das letzte Mal
mit einer Special Guestin nämlich.
Richtig, mit einer Special Guestin.
Shoutout,
genau. Das können wir gerne mal wieder nachholen. Und dort ist es so, der Bear geht jetzt in die dritte Season, ist ja schon länger angekündigt gewesen. Es hat sich dann auch ein bisschen verschoben gehabt, der Release und so weiter. Sie ist in Amerika erschienen, bereits im Juni, Mitte Juni und jetzt bei uns, bei Disney Plus, glaube ich, wenn aufgeschaltet worden, Moski?
Ewig die Woche, aber jetzt könnt ihr das schauen.
Genau, genau. Ja. Für alle die, die gewisse Tricks anwenden, sie natürlich schon können früher schauen, das ist auch klar. grundsätzlich Season 3, wo stehen wir gerade? Ich mache eigentlich jetzt nicht ein Roundup zum Inhalt von den zwei alten Seasons, aber nochmal, schaut den Bear, egal welches Genre dass ihr gerne habt, egal was ihr sonst schaut, egal, ihr müsst die Serie schauen. Sie ist
ihr müsst, das ist... Wir müssen eine neue Kategorie einführen, genau.
Es ist nach unserer neuen Wertungsskala ein ganz klares unbedingt schauen. Die ersten zwei Seasons. So, jetzt hat man aber bereits können lesen, relativ kurz nach dem amerikanischen Release, dass die Wertungen ein bisschen abgegangen sind gegenüber den alten Seasons. Ob wir das dann auch so sehen, werden wir jetzt noch darüber reden. Ich habe die bereits durchgeschaut und ich kann schon mal sagen, dass ich eigentlich immer noch auf einem sehr hohen Niveau zufrieden bin, um das ein bisschen vorwegzunehmen. Und wir können noch auf gewisse Details eingehen. Ich finde gewisse Kritikpunkte, die man so international ist, nicht ganz gerechtfertigt, aus meiner Perspektive als Fan von dieser Serie und auch von den Charakteren. Und ich bin eigentlich immer noch dran und bin am Schluss nach diesen 10 Folgen rausgegangen und musste sagen, ja, es ist gut. Und die vierte Season, kann man schon mal sagen, wird kommen, die wird es geben. Ich bin gespannt, was sie dann noch mal Neues erzählen, weil jetzt braucht es sicher ein einen Turn, um wieder so ein bisschen, eine Auffrischung zu haben vom Thema.
Ja, das ist eigentlich so, genau, das wollte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen. Darum schneide ich da zu erscheinen. Ich habe Anfang 4 Episoden gesehen, jetzt von der neuen Staffel. Und ja, das ist so ein bisschen, also wir listen so ein bisschen und bin jetzt gespannt, wie es dann wirklich kommt. Oder wie können sie das ein bisschen drehen vom Plot her, sage ich jetzt mal, oder? Dass dann nicht immer nur das Gleiche ist. Ja, dass sie jetzt einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen plump, einfach da ein bisschen weiterkochen hier im Restaurant. Das ist so überhaupt nicht. Aber so der Hauptplot, oder, wo sie jetzt da durchkommen, ja, eben nach den ersten 4 Folgen, kristallisiert sich das ein bisschen raus, und das, was man so ein bisschen hört, hoffe ich schon, dass da noch ein bisschen etwas sich ändert.
Genau, also vielleicht noch schnell zum Inhalt, wo befinden wir uns eigentlich in der dritten Season? Der Hauptdarsteller, gespielt von Jeremy Allen White, Carmi Bersado und sein Kochi-Team, angeführt von der Sydney Adamu, gespielt von der Ayo Edibiri, wo wir ja auch schon aus anderen Filmen hier bereits besprochen haben. Mm. Und seinem Cousin, am Richard Ritchie Jermovic, gespielt vom Ibn Boss Barak, wo sich übrigens schon bald wird im Marvel-Universum versuchen. Das ist dann noch ein anderes Thema.
Echt?
Ja, der wird bei den Fantastic Four Hauptrolle spielen. Oh, aber das über das wollen wir nicht reden. Wir wollen nämlich jetzt weitergehen zum Inhalt von der Bear. Wir befinden uns in der dritten Season, dass ja der Carmi, wenn er da in der Serie genannt wird, und sein Team ihr ehemaligen Sandwich-Lädeli, das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, bereits am Ende von der zweiten Season zu einem Sternenrestaurant umgewandelt hat. Carmi Bersado kommt ja ursprünglich aus der Sterneküche und hat das aufgemöbelt, hat das Restaurant jetzt zu einem Hotspot vom Fine Dining umgewandelt, Entschuldigung, und will das jetzt natürlich auf dem Markt platzieren. Und die Herausforderung ist jetzt natürlich, das höhere Niveau zu behalten und sein Team, das ja zum Teil wirklich aus Laienleuten, auch aus Quereinsteiger und nicht Gastronomen besteht, immer am Ball zu behalten und mit diesen Leuten zusammen das Restaurant eigentlich auf Vordermann zu bringen. Und der Struggle, der da stattfindet, weil das zum Teil wirklich Leute sind, die quer gestiegen sind, die keine Erfahrung im Fine Dining und im absoluten Top-Restaurants haben und sich eigentlich noch sozusagen wie eine Ausbildung befinden, aber der Restaurantbetrieb schon läuft und dass das natürlich einen Zündstoff birgt, ist klar. Und das ist so ein bisschen die Ausgangslage und der Einstieg in die dritte Season. Wie entwickelt sich jetzt der Bear, wie das Restaurant jetzt eben auch heisst? Früher The Beef, jetzt The Bear. Wie entwickelt sich das Restaurant jetzt mit seinem Kernteam? Weil der Carmi Bersado immer gesagt hat, ich will mit meinen Leuten das Restaurant führen. Ich will die nicht rausschmeissen, ich habe eine Verantwortung. Zum Teil sind ja noch Familienmitglieder beteiligt, auch finanziell. Wie der Onkel, der sehr viel Geld ins Restaurant hineingesteckt hat, sein Cousin, der den Service leitet, in der Küche Freunde, Kollegen von früher, die ihm immer beigestanden sind, die immer da waren. Er hat Handwerker und Hauswart, die Freunde sind seit Jahren und so weiter.
Wo grossartig ist, finde ich die Figur, den Charakter, finde ich grossartig.
Immer noch ein Hit, Matty Matheson, der ja der Neil Fack spielt. der ja der einzige mit richtiger Gastro-Erfahrung ist. Der ist nämlich wirklich Koch, der spielt eben der Handwerker. Das ist ja so lustig. Und übrigens, es gibt wieder coole Cameos, es kommen echte Gastronomen auch vor in dieser Season. Für die,
ich habe noch keinen gesehen, Cameo, ich bin gespannt.
Ja, genau. Da darf ich es dir nicht spoilern. Nein. Es kommt einer vor, der Verbindung schafft zwischen Jeremy Allen White, seinem letzten Kinofilm, Achtung, aufpassen, und jetzt seiner Serie. Das heisst, der Cameo spielt da auf einem Film, wo er gerade mitgespielt hat, nämlich Iron Claw.
Okay.
Und jetzt gibt es einen Cameo-Auftritt, nicht, wo in Iron Claw mitspielt, aber du musst das Thema von Iron Claw im Kopf haben.
Ja, dann kommst du raus, was ich meine. Ja, ich komme. Also, bin gespannt, ja.
Gut, also. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, immer noch, die Season hat einen guten Drive. Für mich sind zwei Folgen zu lang. Ich finde, 8 Folgen hat es da.
Obwohl es eine halbe Stunde, oder? Das müssen wir einfach...
Sie gehen wirklich kurz. Ja. Sie gehen wirklich kurz. Immer noch.
Das ist schon ein Unterschied, oder? Wir sagen ja 10 Folgen, oder? Aber 10 Folgen an einer Stunde oder eine halbe Stunde.
Das macht extrem viel aus, oder? Absolut, absolut. Wie gesagt, und was ich vielleicht aus meiner Sicht, und er halt in den Klappen, will ich dann dein erstes Fazit hören von deinen ersten 4 Folgen. Was ich super cool von den Autorinnen finde, was sie gemacht haben, sie haben Charaktere, Einzelgeschichten verpasst, die einzelnen Folgen, die ein bisschen zu kurz sind. Man erfährt, etwas, was ich kritisiert habe, zum Beispiel in Season 2, dass gewisse Nebencharaktere nicht das Gewicht bekommen. Und das ist wie eine Kritik, die Termen haben sie sich offensichtlich angenommen. Es gibt zum Beispiel
sie
mehr Gewicht.
Sie haben unseren Podcast gelost und näher haben sie das gibt ins Treiben.
Wahrscheinlich nicht, aber genau. Und zwar Tina Marrero, die südamerikanische Darstellerin, Entschuldigung, also das ist der Charakter in der Serie, sie heisst im bürgerlichen Leben Lisa Colón Sayas, die Tina Marrero spielt, die Küchengehilfin, und die ist so zu kurz gekommen. Und der widmet man jetzt eine ganze Episode, und man erfährt sozusagen ihre Background-Story, wie sie eigentlich ursprünglich in den Sandwichladen als Küchengehilfin ist gekommen. Und was der passiert ist. Und das ist wirklich herzzerreißend. Mm-hmm. Man kann es wirklich...
Ja, habe ich noch nicht gesehen, ja.
Und da gibt es wirklich auch eben der Corey Hendricks, der Gary Sweeps Woods spielt, auch eine Küchenhilfe. Von ihm erfahrt man zum Teil ein bisschen mehr. Wer auch noch mehr Gewicht bekommt, ist der Oliver Platt, wo der Uncle Jimmy spielt, der Finanzier eigentlich von dem ganzen Laden. Auch sein Charakter wird noch ein bisschen mehr ausgebaut. Wer für mich immer wie mehr in den Hintergrund drückt, ist Partnerin Claire Dunlap, also gespielt von der Molly Gordon. Das ist die Partnerin von Carmi, also sie spielt die Partnerin. Sie hat nach wie vor nicht das höchste Gewicht der Serie, kommt vor allem in Einblendungen vor, ist immer noch im Background. Und auch der Chris Witoski, wo der Pete spielt, der Mann von der Schwester von Carmi, kommt ein bisschen zu kurz. Und das ist Natalie Sugar Bersado, gespielt von Abby Elliott, die ich meine. Und ja, das ist wirklich so. Und es gibt auch vom Lionel Boyce, das ist auch der Chef von der Pastry, jetzt kann ich es nicht sagen, von der Dessert-Abteilung. Der Marcus heisst der Charakter. Und der bekommt auch eine traurige, aber emotionale Einzelfolge gewidmet und so weiter. Das zieht sich ein bisschen
durch. Er hat in der zweiten Staffel hat er ja schon ein bisschen Raum bekommen, ist auf Holland gegangen, das hat man ja schon auch so ein bisschen, hat man ihm ein bisschen näher können verfolgen. Genau.
Richtig, und er bekommt noch eine emotionale Folge gewidmet, das habe ich eigentlich auch noch schön gefunden. Und nach wie vor muss ich wirklich sagen, was ich immer noch muss loben. Und das können einfach, das können nur die Amerikaner. Das können einfach nur die Amerikaner. Die Dialoge, die dort stattfinden, die Gespräche unter diesen Leuten, wenn sie hässig aufeinander sind, wenn sie sich loben, wenn sie krachen, wenn sie emotionale Momente haben. Das sind Dialoge, die hier aussen, wenn ich jetzt hier raus schaue, irgendwo auf der Straße oder in der Stadt oder in einer Küche, in einem Sandwichladen, auch wirklich so zum Teil können stattfinden. Und ich behaupte, die Serie wäre in keinem anderen Land in dieser Qualität möglich gewesen. Tut mir leid. Das ist einfach, das können die Amerikaner einfach oft. Dass sich einfach, dass die Leute miteinander reden, wie man halt einfach miteinander redet, wenn man aufeinander hässig ist.
Es wird geflucht bis hinten
raus. Bis hinten raus. Und wer, mein Vater ist Gastronom. Also, ich habe es ihm gezeigt. Er sagt, ja, früher hat es solche Situationen in Gastronomiebetrieben gegeben. Das ist so. Das ist nicht an den Haaren herbeizogen. Zum Teil natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mein Fazit, und nachher bin ich gespannt, was du zu deinen ersten vier Folgen sagst. Dann bin ich da durch, jetzt habe ich einen Monolog gehalten. Aber man merkt ja, dass ich Fan bin. Mhm. Ich sage immer noch unbedingt, ich schwanke jetzt bei der dritten Season zwischen unbedingt schauen und vielleicht mit einem kleinen Abstrichen. Weil man doch merkt, auch nach der 10. Folge, es braucht ein bisschen frisches Blut, frische Ideen. So.
Ist langsam ein bisschen durchgekocht.
Es ist ein bisschen überkocht. Es seidet schon ein bisschen lang, ja. Und man kann tausend Anekdoten aus der Küche bringen, genau.
Ich habe die Serie auch sehr gerne und gerade die erste Folge finde ich extrem stark. Also ist wirklich sehr, sehr besonderes. Ja. Oder sie hätte einfach können, was bisher geschah, irgendwie in 10 Minuten können erzählen und einfach so einen Rückblick zusammenschneiden. Aber nein, das machen sie nicht. Eine ganze Folge ist eigentlich ein Rückblick auf die zwei Staffeln, die bis jetzt rauskommen, aber so wahnsinnig schön gemacht. Oder emotional, ruhig, es läuft immer schöner Sound hinter dran. Und sie haben so auf einen, es ist nicht einfach ein plumper Rückblick, oder? Es ist so, sie zeigen das so auf eine ganz emotionale Art.
Mit der Kameraarbeit, Schnittarbeit, ist fantastisch in der ganzen, für mich wieder in der ganzen Staffel.
Also das liebe ich oder? Also es ist keine andere Serie, ist so nah an den Schauspielern dran wie der Bär. Oder da sieht man einfach manchmal nur die Augen, du siehst nicht einmal mehr die Nase. So nah sind die dran. Und das immer wieder. Das ist wirklich ein Markenzeichen dieser Serie. Und das ist wahnsinnig, oder? Und nachher wechselt es ja wieder ab, oder? Dann geht es irgendwie extrem rasant zu, weil es auch bei der Küche so ist, oder? Dann kommt Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt. Und nachher wechseln sie das wieder schön ab, wieder ganz ruhig, mit ganz schönem Sound, oder? Needle Drops haben sie da drin. Wunderbar. Und da finde ich sie wirklich sehr schön, die Balance durch alle Staffeln durch, zwischen dem ganz Schnellen und dem so ein bisschen Emotionalen. Und das ist das, was ich gerne habe an dieser Serie. Und eben der Einstieg in die dritte Staffel wirklich wunderschön. Ich glaube, bis der erste etwas sagt, geht 5 Minuten, 10 Minuten, bis überhaupt mal jemand redet. Und vorher ist einfach wirklich
nur Bilder,
nur Bilder und Sound. Und das ist wahnsinnig gut. Oder? Und dann geht es los. Und eben, ich bin jetzt bei der vierten Episode. Du hast jetzt alles erzählt. Ich bin gut reingekommen. Eben so ein bisschen mein Eindruck. Irgendwie so ein bisschen more of the same. Ein bisschen auch in Anführungszeichen.
Ja, es ist schon so. Also ja, das muss man klar, das muss man mögen, oder? Also,
Und bin jetzt aber gleich auch gespannt, eben, dass man diesen anderen Charakteren ein bisschen Raum gibt, ein bisschen Hintergrundgeschichte. Und schauen das auf jeden Fall durch. Eben, wie gesagt, 10 Folgen an einer halben Stunde, je, vielleicht ist mal ein bisschen länger, aber das hat man auch schnell mal durch. Genau, also ich bin gespannt. Bleibe auf jeden Fall dran und kann dir schon mal ein Schlussfazit geben, wenn ich alles habe gesehen. Jetzt machen wir dem schnell durchlaufen, jetzt haben wir lang darüber geredet. Sowieso absolute Empfehlung von meiner Seite auch. Unbedingt schauen, wenn ihr noch nichts habt gesehen, unbedingt reinschalten, finde die erste Staffel grandios. Und auch die zweite mit der Weihnachtsfolge,
die ist der absolute legendär, Hammer. Legendär, ja. Benutze das Wort nicht gern, aber ja.
Unbedingt schauen. Gut. Yes, und jetzt man unbedingt Game of Thrones, House of Dragon Staffel 2 muss schauen.
Wenn wir jetzt erörtern.
Das tun wir jetzt erörtern. Genau. Die haben wir beide fertig geschaut.
Yes.
Yes. Und ja.
Schnell komm. Moski voraus. Ich muss dir eine Frage stellen.
Ja.
Zu Game of Thrones House of the Dragon. Beziehungsweise zu Game of Thrones Franchise. Du wirst ja auch bei Game of Thrones der Originalserie alles gesehen haben. Von dem gehe ich mal aus.
Ja, das ist so.
Wie hast du jetzt über zwei Seasons House of the Dragon ganz allgemein, plus noch die Vergangenheit, hast du das Gefühl gehabt, das Universum, das packt mich immer noch. Ich bin immer noch interessiert an diesen Charakteren, an diesem Thema, an den, so als Überbau. Hast du immer das Gefühl gehabt, mal, ich will noch mehr wissen? Wie ist es dir so gegangen, nach dem, sag jetzt mal, nicht so optimalen Schluss von Game of Thrones?
Eigentlich schon, muss ich sagen, ich habe die Welt noch gern. Und das interessiert mich eigentlich schon, um ja, dort mehr zu erfahren, rein zu kommen, die Charaktere. Das hat so viele Leute, oder, die auch Verbindungen dort überall, dass das auf jeden Fall das Potenzial hat, dort rein tiefer einzutauchen und mehr zu erfahren. Ob jetzt das House of Dragon gut hat umgesetzt oder nicht, das tun wir jetzt diskutieren. Aber ja, grundsätzlich muss ich sagen, schon. Wie geht es dir?
Ja, ich will es nicht vorgreifen. Ich sage noch etwas dazu am Ende vor Kritik. Mhm. Also grundsätzlich bin ich mit einem schlechten Gefühl aus der Originalserie raus, so wie viele, da bin ich auch nicht der Einzige. Bin aber gut reingekommen eigentlich in der ersten Staffel, da hat es sehr einige Highlights gehabt, habe mich eigentlich auch verhalten auf die zweite Staffel gefreut. Und darum bin ich jetzt eigentlich gespannt gewesen, wie es dann wird sein, wenn ich dann durch bin mit der zweiten Staffel. Ja, Boski, willst du schnell aufdröseln, wo wir uns gerade befinden, so storytechnisch, in der Season 2?
Ui, ja, das kann ich machen. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit all diesen Namen.
Ja, mal, ich weiss, ich versuche die, also mir geht es gleich. Das ist ja bei Game of Thrones immer ein Problem, ja.
Genau, also wir sind eigentlich in der Targaryen-Dynastie drinnen und dort gibt es eigentlich wie zwei Anwärter oder Anwärterinnen auf Thron, so wie das ist, oder? Wo in der ersten Staffel eben der König stirbt und jetzt da aus der Familie raus das irgendwie gespalten ist, wo eben er jetzt da das Anrecht will, wer das jetzt da der neue König oder eben Königin wird. Und das ist so ein bisschen die Hauptprämisse von diesem Film, oder, wo da gegenüber spielt. Und das Haus, das ist eben das Haus von den Drachen, und die haben beide Drachen. Und ja, geht es jetzt da darum, wer übernimmt jetzt da den Oberhang oder eben nicht, für den Iron Throne zu erobern. Das ist ganz kurz jetzt zusammengefasst, ohne dass jetzt da auf all die Figuren
ja, eingehen. Ich kann es ja noch ein bisschen,
Ich tue es noch ein bisschen erweitern.
Es ist ein bisschen komplex. Im Grunde genommen haben wir so ein bisschen zwei Gruppen, die miteinander kämpfen. Wir haben ja im Moment herrschenden König, das muss man mal sagen, oder? Der, der ja eigentlich nicht so richtig gewollt ist, aufgrund von einer Storyline aus der ersten Season, wenn ihr die nicht gesehen habt, müsst ihr die noch schauen, kommt an die Macht ein junger König, der aber eigentlich nach gewissen, wie soll man sagen, anderen Charakteren eigentlich nicht dorthin gehört. Und der King Aegon ist das, der Zweite, der an Macht ist und eigentlich hat aber nach gemäss der Storyline aus der ersten Season der Thronanspruch für sich eigentlich pachtet Königin Rhaenyra Targaryen und sie versucht jetzt von einem Aussenposten sozusagen ihre Macht wieder zurückzuholen und kämpft eigentlich in einem Machtspiel gegen die andere Gruppe, die im Moment den Thron besetzt, rund um Olivia Cook, die die Queen Alicent Hightower spielt, mit unter anderem auch wichtige Charaktere sind der Sir Christian Cole, gespielt von Fabian Frankel, der Steve Toussaint, wo der Lord Corlys, der Sneesnake Velaryz, spielt, dort auch, es gibt Häuser, die die Luft beherrschen mit den Drachen. Es gibt Häuser, die das Meer, also den See beherrschen. Das sind eben vor allem das Velaris-Haus, also das Corlys-Haus, Entschuldigung, wo eben sozusagen die Herrscher über die Meer sind. Und auch die Lannisters spielen eine Rolle, die man gut kennt aus der Originalserie. Hier noch natürlich weit, weit zurück. Wir haben noch Charaktere bzw. Häuser, die so ein bisschen als, ich sage jetzt mal, machthungrig gelten, aber sich so ein bisschen mit Gefälligkeiten versuchen, immer in gute Positionen zu bringen. Da gehört natürlich auch die Hightowers dazu, wo eben mit der Königin Alicent Hightower bereits in Queen's Landing Einsitz nimmt. Und von dem her haben wir eine Konfrontationsausgangslage vor dieser zweiten Season, nämlich, dass Rhaenyra Targaryen mit aller Macht und ihren Drachen wieder auf den Thron kommen.
Obwohl dort bei ihr ist ja, dass ihr Bruder sagt ja, er sei eigentlich der rechtmässige Nachfolger auf
Matt Damon, Smith, oder der Prince Damon Targaryen spielt, richtig?
Genau, er sagt eigentlich, er habe Anspruch und nicht sie. Oder also die haben dort innerhalb noch einen Twist, wer sich da sollte, an die Macht irgendwie
kommen. Richtig. Und eine ganz wichtige Rolle spielt im Verlauf von der zweiten Season der Prince Aemon Targaryen. Ihr merkt es schon, ganz viele Namen, ganz viele Charaktere für die, die die Welt noch nicht so kennen. Gespielt von Ian Mitchell, und er ist auch sehr herauszuheben, weil er hat eine sehr wichtige Part in dieser Season und ist auch jemand, der auf Rache sind und auch aufgrund einer Storyline aus der ersten Season und auch machthungrig ist und so weiter. Also ist sehr, sehr, sehr schwierige Ausgangslage.
Ja,
die Konfrontationsausgangslage.
Weil was noch das alles kompliziert macht, oder? Die sind zum Teil verheiratet, aber ja, dann noch Geschwister oder Cousin oder so, oder? Da kommt schon dann noch viel weniger draus, oder? Das sind Geschwister und dann sagst du geheiratet, so, oder?
Ja,
Da kommt ja niemand mehr nach, aber es war halt so zu dieser Zeit.
Genau. Oder? Wir müssen vielleicht vorausschicken, ich kenne das Spiel von Feuer und Eis, heisst Targaryen Buchvorlage, kenne ich nicht. Das heisst, ich habe das tiefe Wissen von Game of Thrones aus der Literatur schon bei der Originalserie nicht gehabt und habe so jetzt nicht. Damit wollte ich einfach sagen, ich beurteile die Serie eigentlich als Serie und so, wie mir die Welt erklärt wird in der Serie. Ich weiß nicht, hast du die Bücher gelesen?
Nein. Ich habe mal angefangen, also das Original Game of Thrones, Feuer und Eins, und ich glaube, das habe ich jetzt echt sogar daheim, aber nicht gelesen.
Also und der Tanz der Drachen jetzt auch nicht, die neue Vorlage.
Okay. Nein.
Gut, also Season 2, Moski, wie ist es dir gegangen? Wir sind dadurch, wir machen das spoilerfrei, das ist bei so einer Serie sicher wichtig. Wie ist es dir gegangen?
Mensch, wir können ganz spoilerfrei.
Aber ja, also. Wir machen eine Spoilerwarnung. Ich würde sagen, versuchen wir mal schnell unser Fazit zu ziehen, wenn es geht, spoilerfrei, also, und dann gehen wir ein bisschen in Detail.
Yes. Also, was einfach dieser Serie wirklich hoch anzurechnen ist, und jetzt mache ich den Link zu den vorderen Gesprächen, die wir hatten, oder Acolyte, I'm watching on you, dort einfach die hohe Aufmachung, oder? Das ist hier wahnsinnig gut, oder? Also, wie das überkommt, die CGI, die Drachen, das sieht alles wirklich extrem gut aus, oder? Eben jetzt im Vergleich zu Acolyte, wo dann irgendwie so, ja, Kindergarten-Theaterdeko ist im Vergleich zu dem da hier, oder? Also, oder, wie siehst du das, oder? Also die Drachen sehen doch super aus, oder? Auch wenn die zusammen kämpfen und Zeugs, oder einfach eben auch, wenn sie da in ihren Burgen und so innen sind, also die Aufmachung und oder ja, irgendwie auch es gibt so eine Schlacht da, oder?
Das also sieht die Serie
wahnsinnig gut aus.
Innenausstattungen, wie du es richtig angeteasert hast vorher, also wenn man das vergleicht mit anderen Produktionen, die mehr gekostet haben, und genau wie eben Acolyte, ist das schlichtweg eine Frechheit, was Disney da präsentiert, was HBO hier an Produktionsenvironment herstellt, an Kulissen herstellt und an Kostümen auch produziert und hat und in Szene setzt. Das passt. Ich finde auch, tonal passt es immer noch gut. Es hat eine gute Körnung, eine gute Färbung vom Bild. Es ist nicht überspitzt. Oder? Ein Problem, das zum Beispiel The Witcher extrem hatte. Es hat immer so, wie so, zum Teil hat es bei The Witcher so, wo ja ein bisschen, ich sage jetzt mal, vergleichbar ist, rein jetzt von der Thematik her, nicht jetzt inhaltlich, aber von der Thematik her, das hat mich immer so gestört, weil The Witcher so eine wahnsinnig düstere Vorlage hatte, in der Literatur und auch in den Games. Und dann kommt die Serie daher und sieht einfach so auf Hochglanz poliert aus.
Ja, so und überkoloriert irgendwie
fast. Überkoloriert, und das hat so nicht gepasst. Ich habe mir immer gewünscht, dass The Witcher muss doch aussehen wie eben Game of Thrones oder eben jetzt House of the Dragon. Also rein von Art her, meine ich jetzt nicht eine Kopie, aber so ein bisschen von Kolorierung und von Tonalität her. Oder? Und das funktioniert immer noch super. Das haben sie im Griff. Wunderschön, also wirklich ein Shoutout an die Kostümdesigner und Macher, die da dahinter stehen. Wirklich auf Details wird wieder geschaut, mit Nähten und Rüstungen und wie das verarbeitet und vernäht ist. Da ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. Und das ist immer auch perfekt in Szene gesetzt und es sieht nie kitschig aus. Und das finde ich eben das Faszinierende.
Und auch kein Starbucks-Becher, wo mal irgendwo rumsteht.
Ich!
Nein, ich spreche darum ab. Im Game of Thrones, im Original, ist das eben mal passiert. Oder
das ist mal passiert, ja. Ja.
Genau. Ja. Nein, das sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Was auch gut ist, dass man eigentlich diesen Charakteren wirklich Raum gibt, die zu zeigen. Also die werden ja sehr prominent, kommt das immer wieder vor. Ich muss sagen, es geht wirklich, erste Folge geht richtig rasant los, wirklich der Einstieg ist extrem happig, aber eben so keine Game of Thrones, wo wirklich da gerade etwas passiert und näher ist es aber so ein bisschen Slowburn-mässig oder die ganze
Zeit. Ja. Es verharrt näher, es verstarrt, es verharrt. Es gibt zwei, drei Folgen, insbesondere in der Mitte der Staffel, wo eigentlich nichts passiert. Das muss man wirklich so klar sagen. Und zum Schluss wird etwas Grosses aufgebaut. Und jetzt kommt eine Hauptkritik von mir, und die kann ich spoilerfrei machen. Und dann können wir dann noch im Detail darüber reden. Es kann nicht sein, dass du einen Trailer rausholst zu einer Serie und dort Bilder zeigst, die dir suggerieren, da kommt ein Konflikt. Und zwar auch ein militärischer Konflikt, also ein grosser Konflikt. Und das war so gewesen. Und die Bilder kommen in der Staffel in den letzten 1,5 Minuten. Also das kannst du nicht bringen. Es tut mir leid. Das ist der Cliffhanger von den Cliffhanger. Und das finde ich schon schwierig, oder? Und die Zeit für mich, die man vergütet hat, in der Mitte von der Serie, hat man doch besser dort mit Inhalt gefüllt und hat am Schluss wenigstens einen Teil von diesem aufbauenden Konflikt auch noch physisch gezeigt. Und das ist eine grosse Kritik, die ich an dieser Staffel habe, dass man eigentlich ein bisschen mit dem Gefühl der Zuschauerinnen spielt und die ein bisschen an der Nase herumführt und dann so ein bisschen aufbaut. Und ich habe das wie gespürt in den letzten zwei Folgen. Hey, du gehst da raus und viel wird nicht passieren. Und das war tatsächlich am Schluss so gewesen. Und das war mir einfach zu wenig gewesen. Nicht, weil ich Konflikt und Kriegsgeil wäre gewesen, ja, für so Schlusszeichen, und jetzt da unbedingt grosse Schlacht da wollen sehen. Aber man hat das angedeutet. Die Bilder hat es gegeben und man hat das eigentlich auf die nächste Season jetzt verlegt. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Übrigens, um auch das zu beweisen, ich habe eine Serie wie Shogun, wo wir hier schon darüber geredet haben, wo praktisch noch grosse Konflikte militärischer Art stattfinden, in höchsten Tönen gelobt. Aber dort hat natürlich der Inhalt nicht die Leere zum Teil gehabt, die diese Staffel für mich bei House of the Dragon hatte. Und das habe ich nicht ganz begriffen und darum gehe ich mit einem gemischten, das kann ich schon mal vorziehen, und dann können wir noch ein bisschen Spoiler-Talk gehen, schaubar bis musst schauen, maximal aus dieser zweiten Staffel aus. Also wenn sie jetzt nicht Kurve kriegen in der dritten Staffel, dann muss ich sagen, wird es für mich persönlich ein bisschen schwierig, weil ich einfach ich weiß nicht, ob es ein Production-Problem ist, ob es ein Geld-Problem ist, weil sie das Geld haben müssen einteilen, weil das natürlich auch viel kostet, wenn du solche Sachen musst, inszenieren. Aber wenn ich zurückdenke an Game of Thrones, hat eigentlich fast jede Staffel, mit Ausnahme von den ersten zwei, irgendein so ein Highlight gehabt. Das kann auch mal ein Gewaltspitzen-Highlight sein, wie Red Wedding. Das kann aber auch mal Battle of the Bastards, der Kampf mit dem Eisdrachen. Wir können uns alle noch daran erinnern. Also, es hat immer so Highlights gehabt, die auch ein bisschen Showwerte hatten. Und das hat hier, ist das anteasert. Und so richtig viel ist dann am Ende des Tages für mich nicht passiert. Und das finde ich ein bisschen schade, weil man doch auch mal Konsequenzen von diesen Intrigen sehen will. Und nicht nur immer die Intrigen. Mit dem habe ich ein Problem.
Mhm, genau. Also eigentlich sind wir schon ein bisschen im Spoiler-Part drin. Ja. Und hier ist echt das Highlight, ich sage jetzt mal, von der ganzen Staffel ist echt Folge 1. Das habe ich vorhin angetönt. Das, was dort passiert. Und nachher, also ich sage es jetzt einfach ein bisschen überspitzt, aber schlussendlich, weil sie am Ende von dieser Staffel gleich viel wie nach Staffel 1.
Und, das ist richtig. Und das ist absolut das, richtig. Das ist auch meine Main-Kritik.
Ja, und das hat mich schon gestört. Ja, eben wie du sagst, es hat da der Prinz Daemon, der irgendwie 3 Folgen lang einfach in seiner Burg
in Harrenhal hockt und halluziniert und so.
Und einfach Achtung, nichts Spoiler. Passiert, oder? Einfach nichts passiert. Und ja, also ja. Die Geschichte ist überhaupt nicht weitergetrieben worden.
Und ich habe es dreibuchtechnisch nicht verstanden, was man jetzt ja. machen wollte. Ich weiss es nicht. Ich finde auch die Dialoge, die Storylines von diesen Charakteren, die sich auf dieser Welt ja... Es geht ja schlussendlich darum, dass sie Verbündete suchen. Für eigentlich als siegreiche Partei aus diesem grossen Konflikt rauszugehen und den Thron entweder zu behalten oder den Thron zu erobern. So. Kurz zusammengefasst. Und da muss man natürlich gewisse Parteien um sich scharen, gewisse Verbündete um sich scharen, damit man mehr Power hat, mehr Kriegskraft, mehr Macht etc. Und das macht ja Sinn, dass die Leute in die Welt rausgehen, aber zum Teil verharrt man dort einfach im Nichts und viel es passiert lang, nichts. Lang, ja. Und die Charaktere entwickeln sich ja nicht weiter. Nee. Der Einzige, der ein bisschen Wandel durchmacht vom harten, loyalen, super Thronbeschützer, nämlich der Sir Christian Cole, gespielt von Fabian Frenkel, der macht wirklich eine kleine Wandlung durch, der hinterfragt sich auch selber, aber sonst verharren die Figuren auf dem, was sie in Staffel 1 war. Ich weiss nichts Neues, ich weiss praktisch nichts Neues, ich weiss keine neuen Charakterzüge, nichts. Und von spannenden Figuren von Otto Hightower, vom absolut, man muss es einfach sagen, genialen Rhys Ivins gespielt. Übrigens, Fun Fact, ihr könnt mal, wie heisst er? Genau, bei Ding hat er mitgespielt. Jetzt kommt mir der wieder in den Sinn. Aber er hat eine ganz legendäre Rolle gehabt, Rhys Ivins. Und von dem Otto Hightower, bekomme ich nichts mehr mit. Der wird sehr schnell aus dieser Staffel rausgeschrieben. Und am Schluss von Staffel wird er wieder angeheizt, dass er noch oben ist. Und dann muss ich einfach sagen, hey Freunde, also das ist drehbuchtechnisch ganz unglücklich gelöst. Und irgendwie, also wenn das im Buch auch so ist, dann hat es mir auch im Buch, muss ich sagen, gelangweilt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn das wirklich der Plot wäre gewesen.
Aber ja, das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, also ich bin auch gut, finale Staffel, ich bin völlig enttäuscht, finale Folge, so bin ich völlig enttäuscht raus gewesen. Und dann habe ich gedacht, du, ist es jetzt das gewesen, oder? Und auch das, was dort ja so ein bisschen angeteasert wird, oder? Das
der grosse Konflikt, ja.
Ja, aber nicht, es wird ja nicht nur der grosse Konflikt angeteasert, sondern es wird ja eigentlich wie eine Vorschau gemacht auf die Original Game of Thrones, oder? Was denn eigentlich dort passiert, weil das ist ja irgendwie 100 Jahre oder noch mehr, oder 200 Jahre vor dieser Zeit, oder, wo vom Original Game of Thrones. Und das wird ja so ein bisschen angeteasert. Aber das weiss man ja auch schon aus der Season 1, weil das wird ja dort auch schon gespielt, oder?
Und kannst du mir nochmal erklären, warum das in der einen Folge plötzlich im Norden The Wall gezeigt wird? Kurz, mit Charakteren, wo er keine Relevanz mehr hat. Keine Relevanz mehr. Die wird einfach schnell gezeigt. wie du sagst, als Anteasung auf zukünftige Ereignisse, aber dann geht mir ja gar nicht, warum baut man das überhaupt noch ein? Es hat ja keine Relevanz jetzt für die Storyline von den Targaryens.
No. Also,
gut, dann weiss ich es nicht. Oder habe ich etwas übersehen?
Also ich habe das so verstanden, jetzt sind wir ganz, ganz böse im Spoiler-Part drin. Hey, also wenn ihr das nicht wollt, hören, skippt schnell ein bisschen führen. Ich habe das ja so verstanden, dass eben der Prinz Daemon und eben die Prinzessin Rhaena, dass die wie ja diese Vorschau haben, was dann in 200 Jahren eben passiert. Was dann dort alles eben auf sie und auf das ganze Volk eben drauf zukommt. Und dass sie jetzt eben müssen zusammen haben, dass es nicht darum geht, wer jetzt an der Macht ist, sondern dass man jetzt schon Vorbereitungen treffen kann, was dann in 200 Jahren eben passiert. Oder? Und dass sie
es gibt
jetzt
ja noch eine Vision.
Eben ja, die Vision von sie, Daemon, und das ist ja schon im ja genau, aber das ist ja schon im in Staffel 1 so, oder? Hat es halt einfach erst Prinzessin Rhaenyra gehabt und jetzt hat es eben noch der Prinz Daemon
gesehen, genau. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, man hört es bei uns ein bisschen raus, wir sind ein bisschen unzufrieden, gell? Das kann man, glaube ich, schon ein bisschen so sagen. Die Erwartungen waren für mich auch andere gewesen. Und wie nochmal, ich möchte einfach auch mal von diesen ganzen Intrigen und von diesen ganzen Sachen, die da passieren, auch mal Konsequenzen sehen.
Absolut,
und die Konsequenzen, die sind schlichtweg irgendwie nicht wirklich eintreten. Sondern die waren eigentlich nur Vorbereitung auf eine dritte Staffel, die übrigens so bestätigt ist, das kann man auch schon mal gerade ganz kurz.
Die vierte ist schon bestätigt und es ist auch gleichzeitig bestätigt, dass die vierte die letzte ist.
Okay. Und für mich ist es einfach unbegreiflich, warum macht man denn so eine Lückenfüller-Staffel? So fühlt sich die eigentlich nach dem Schauen jetzt an.
Ja.
Dann hätte man eigentlich auch gerade die zweite und die dritte zu einer Staffel können vereinigen können.
Ich sehe es auch so,
Und das ist etwas, was ich nicht ganz begreife. Hier tut man eigentlich nur ein bisschen rauszögern und ich bekomme ein bisschen das Gefühl, man will die Franchise einfach noch ein bisschen melken, weil doch die Leute wieder darauf anspringen. Und für das bin ich sehr, sehr enttäuscht. Und ich habe kein Problem mit einem ruhigen Finale. Wie nochmal, bei Shogun gehe ich auch aus der Serie raus mit einem ruhigen Finale. Es passiert eigentlich wenig. An grossen Konflikten. Aber das ist so gut geschrieben und so clever, wie sich die Charaktere verhalten und so listig, dass sie dann gleich mit einem Gefühl sogar oh wow, okay, mehr inhaltlich, oder? Und hier habe ich aber wie eine Leere. Ich habe so wie hier der Happen wirft mir noch her, aber dann musst du dann nächste Staffel schauen.
Aber weißt du, das ist so wie, mir kommt ein bisschen vor wie der Hobbit, oder, wo ein Buch ist und dann machen sie 3 ellenlänge Filme daraus, oder, wo ich mich schon gefragt habe, wenn ich das Buch gelesen habe, wie machst du aus diesem Buch 3 Filme? Oder?
3 Filme,
und das, und das ist ja hier irgendwie, also ich habe das Buch nicht gelesen hier, aber mir kommt es ein bisschen so vor, oder? Und jetzt gehe ich auf deine Ursprungsfrage zurück, oder?
Ja.
Dann machen doch lieber einfach 3 Staffeln und die sind super und das geht einigermaßen auch ein bisschen von der Geschwindigkeit ein bisschen durch, oder? Dass da ein bisschen mehr passiert. Und dann erzählen wir näher noch eine andere Geschichte aus dem ganzen Game of Thrones-Universum von anderen Figuren, die wieder spannend sind, oder? Also jetzt einfach hier so eine Season zwischen ihnen kläpfen, wo irgendwie gefühlt nichts passiert.
Also ich habe ja nichts gegen Worldbuilding, ich habe nichts gegen Charakterbuilding, ist alles tiptop, aber ich habe ja nichts Neues erfahren von diesen Charakteren. Ja, jetzt gibt mir ja nichts Neues, grösstenteils.
Genau.
Ausser dass ein paar ein bisschen, ich meine, es gibt, Achtung Spoiler, ich meine, es gibt der Fasttod vom amtierenden König, der sicher ein wichtiges Ereignis in dieser Staffel ist. Wir haben erfahren, dass definitiv auch nicht Targaryens oder ob Bastard Targaryens, wie es ja in diesem Universum heisst, also halb-halb Blütler sozusagen, Drachenreiter können sein, ein Fakt, den wir auch erst seit dieser Staffel wissen. Auch das ist ein wichtiger Part, aber das wird so lang gezogen. Schon nur bis die Drachenreiter-Story mal durch ist. Es geht gefühlt 3 Folgen, wo man hätte in einer Folge können abhandeln können. Was ja offensichtlich ist, auf was sie rauswollen. Es ist ja klar, wenn in einer Staffel die ganze Zeit der Nebencharakter in einer Taverne dauernd wieder in Fokus ja. rückt. Dass der ja irgendwann auch eine Rolle wird haben, wichtige. Das erkennt ja ein Double 50 Meter gegen Wind, dass das ja eine Relevanz muss haben. Dann müssten wir den nicht noch 15 Mal zeigen, wenn er mit seinen Jungs am Bierhümpel stemmen ist, damit er dann zeigen könnte, schaut, der wird jetzt Drachenreiter. Wer hätte es gedacht? Ich meine, das hätte man wirklich schneller können erzählen können. Und zum Beispiel gibt es eben ein paar Mal aus dieser Corliss Sea Snake Era oder Area, Entschuldigung, wo es ja dort auch einen kleinen Part gibt, wo eben auch jemand, wo man nicht erwartet, zu einem Drachenreiter wird und auch andere. Und dort es fühlt sich einfach die ganze Staffel ein wie eine Lückenfüller an. Und darum bin ich ein enttäuscht.
Ja, egal. Jetzt muss ich wieder irgendwie 2 Jahre oder so warten, bis sie
ja, für mich definitiv nur in Schwanken zwischen musst schauen und schaubar.
Ja,
so, ich bin auch, würde ich es kategorisieren. Weil die Aufmachung und was du am Anfang hast gesagt, das ist alles perfekt, super. Genau. Auch hier ein Kritikpunkt, der von Tommy kam, zur ersten Staffel vielleicht noch ergänzend. CGI ist schon besser geworden. Muss ich wirklich sagen, in gewissen Teilen ist CGI besser geworden. Es gibt immer noch ein paar Downs, aber es hat wirklich, Drachen sehen gut aus, Drachenkämpfe sehen zum Teil besser aus. Muss man wirklich sagen, es gibt aber auch wenige, sorry. Muss man einfach auch mal klar sagen. Auch die paar Angriffsszenarien mit Flug und Boden sind zum Teil, die sehen gut gemacht aus. So Feuereffekte und so weiter, das passt alles. Auch insbesondere da in dem Schlusspart, wo man die Drachenreiter sucht, in dieser Hölle. Das hat alles eigentlich recht gut ausgesehen, auch CGI-mässig. Muss man sagen, da haben sie noch mal ein bisschen reingebuttert, aber ich habe ja nicht mehr, ich habe nicht viel mehr. Ich weiss jetzt, das eine Team hat ein bisschen mehr Drachen als das andere Team, ja, die Kriegsausgangslage ist gestellt. Am Ende des Tages ist es einfach eine leichte Enttäuschung. Und damit habe ich geschlossen für Game of Thrones.
Egal.
House of the Dragon.
Und ich glaube, da gehen wir raus, oder? Nein, nicht
mehr. Wir haben nicht mehr, wir sind durch.
Foreshadowing auf die nächste Folge haben wir auch schon gemacht. Sind gespannt.
Richtig.
Genau, kommt
es
schon gleich.
Es geht wieder zurück zack, ins Weltall. Zack, zack, zack.
Genau.
Genau. In dem Sinne überlasse ich dir die letzten Worte. Ich gehe raus, trinke noch meinen Kaffee fertig und wünsche allen einen schönen Restsommer. Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen.
Ja, bleibt dran. Die nächste Folge kommt gleich, haben wir gesagt. Ich gehe raus. Tschüss zusammen. Bis gleich im Schau mal Podcast.